Willkommen zu einer neuen Folge von Tabakflash, dem Podcast der DTZ, die Tabakzeitung.
Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Genau, wir befassen uns heute mit der Ausgabe Nummer 23 vom 3. Juni 2026. Und vorab für Sie noch kurz zur Transparenz: Diese tiefgehende Analyse unserer Quellen wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt. So, stellen Sie sich mal vor, Sie gründen mit 62 Jahren ein völlig neues Geschäft.
Ein mutiger Schritt.
Absolut. Und zwar nicht irgendeines, sondern einen Tabakfachhandel. Und das in einer Branche, die ja von der Politik mit immer neuen Regulierungen überzogen wird. Verrückt, oder?
Naja, vielleicht ein bisschen.
Ja, aber Irene Seiler hat genau das getan und damit heute mit stolzen 88 Jahren eine, ja, extrem krisenfeste Goldgrube geschaffen. Wir wollen heute mal klären, wieso eine Erfolgsstory in einem Marktumfeld überhaupt funktioniert. Einem Umfeld, das ja von harter politischer Regulierung und einer quasi stagnierenden Gesamtwirtschaft geprägt ist.
Ja, genau dieser Spagat ist das zentrale Thema unserer heutigen Analyse. Wenn wir verstehen wollen, warum Konzepte wie das von Frau Seiler oder auch diese massiven Investitionen der großen Filialisten aktuell überhaupt noch funktionieren, dann müssen wir uns zuerst mal das Fundament ansehen.
Richtig, also die Basis, auf der Sie als Händler agieren.
Ganz genau. Die nackten Zahlen zum Konsumverhalten und eben den politischen Druck, der daraus abgeleitet wird. Da liefern uns die neuen Daten des Statistischen Bundesamtes, also des Tates, anlässlich des Weltnichtrauchertags ein sehr klares Bild.
Die Raucherquote, richtig.
Ja, die liegt in Deutschland bei knapp einem Fünftel der Bevölkerung. Das ist im Vergleich zu 2021 eigentlich nahezu stabil geblieben. Und bei den 15- bis 17-Jährigen, das ist spannend, sehen wir sogar nur eine Quote von 5%.
Moment, da muss ich direkt mal den Advocatus Diaboli spielen. Wir klopfen uns als Branche jetzt für diese 5% auf die Schulter, ja, und loben die strengen Alterskontrollen an der Kasse. Aber wenn ich jetzt als Gesundheitspolitiker auf die Zahlen des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit schaue, sehe ich dort fast 10% bei den Jugendlichen.
Ah, das ist ein klassischer Punkt.
Ja, also suchen wir uns hier nicht einfach die Destatis-Zahlen heraus, weil sie, naja, weil sie für uns bequemer sind?
Der Vorwurf der Rosinenpickerei, der liegt natürlich extrem nahe, greift aber methodisch eigentlich zu kurz. Wir müssen uns ansehen, wie diese beiden Institutionen überhaupt messen. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit erfasst in seinen Umfragen oftmals den reinen Probierkonsum.
Ah, okay.
Ja, wenn ein Jugendlicher auf einer Party einmal an einer E-Zigarette zieht, taucht das in bestimmten Erhebungen sofort als Konsum auf. Destatis hingegen misst den habituellen, also den tatsächlichen Gebrauch.
Ah, verstehe. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied.
Absolut. Und Chefredaktor Marc Reisner bringt das in seinem aktuellen Leitartikel in die Tabakzeitung auch hervorragend auf den Punkt. Er warnt wirklich davor, dass dieser gelegentliche Probierkonsum von der Politik massiv aufgebauscht wird.
Um politisches Agenda-Setting zu betreiben, nehme ich an.
Ganz genau. Anstatt ihre messbaren Erfolge im stationären Handel beim Jugendschutz anzuerkennen, denn Sie als Händler kontrollieren ja die Ausweise, wird da mit maximal ungünstig ausgelegten Zahlen operiert, einfach um das Fundament für die nächste Verbotsrunde zu gießen.
Und wie dramatisch solche Verbotsrunden enden können, das sehen wir ja ganz aktuell in Frankreich.
Oh ja. Ein absolutes Negativbeispiel.
Da sprechen wir ja nicht mehr über irgendwelche Werbeverbote oder Auslagebeschränkungen. Nein, wir reden über eine waschechte Kriminalisierung von Nikotinpouches. Wer in Frankreich Pouches nutzt, besitzt oder auch nur erwirbt, riskiert bis zu 5 Jahre Haft und 400.000 Euro Strafe.
Herzlich willkommen zum Podcast Tabakflash von DTZ. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Botschaft werblich in diesen Podcast zu integrieren. Damit erreichen Sie treffsicher Ihre Zielgruppe. Schicken Sie uns einfach Ihren Beitrag, der maximal 30 Sekunden lang sein sollte. Nutzen Sie jetzt unser attraktives Einführungsangebot. 4 Ausgaben für insgesamt nur 299 Euro brutto. Sprechen Sie uns einfach an.
Wahnsinn, oder?
Das ist eine völlig andere Eskalationsstufe der Prohibition.
Eine Eskalationsstufe, die volkswirtschaftlich und auch gesundheitspolitisch hochgradig gefährlich ist. Wissen Sie, Ein solches Totalverbot löst die Nachfrage der Konsumenten ja nicht in Luft auf.
Nein, natürlich nicht.
Es zwingt den gesamten Markt einfach nur unter die Oberfläche.
Ja, Prohibition ist ja im Grunde wie der Versuch, ein leckendes Wasserrohr zu reparieren, indem man einfach den Wasserdruck im System massiv erhöht.
Schönes Bild, ja.
Das Wasser verschwindet nicht, das Rohr platzt einfach an der schwächsten Stelle und das ist dann der völlig unregulierte Schwarzmarkt, wo sich halt niemand für Steuermarken, Inhaltsstoffe oder ja gar das Alter des Käufers interessiert.
Eine sehr treffende Beobachtung der Marktdynamik. Und wir haben in Deutschland bereits ein Segment, in dem dieses Wasserrohr, um in Ihrem Bild zu bleiben, gewaltige Risse hat.
Sie meinen die Einweg-E-Zigaretten?
Richtig. Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse hat zum Weltnichtrauchertag Zahlen des Fraunhofer-Instituts veröffentlicht. Demnach ist fast jede zweite konsumierte Einweg-E-Zigarette in Deutschland illegal.
Fast 50 Prozent.
Das sind Geräte, die gesetzliche Füllmengenbegrenzungen von 2 Millilitern komplett ignorieren. Die weisen oft völlig überhöhte Nikotinwerte auf und werden am Fiskus vorbei direkt aus dem Kofferraum oder eben über dubiose Social-Media-Kanäle verkauft.
Was für Sie als Rechtsstreuerhändler natürlich ein massiver Margenkiller ist. Ich meine, Sie halten sich an alle Vorgaben, zahlen Ihre Steuern, weisen Jugendliche ab und der illegale Händler an der Straßenecke schöpft einfach den Profit ab. Wie reagiert die Branche darauf eigentlich strukturell?
Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartige Erzeugnisse setzt hier auf eine sehr konsequente Aufklärung und auf Vollzugshilfe statt auf neue Verbote. Das Meldeportal vapekontrolle.de wird da sukzessive erweitert.
Ah, das kenne ich.
Genau. Nach Berlin und Hamburg ist nun auch Bremen an das System angebunden. Das Saarland wird in Kürze folgen.
Sehr gut.
Über diese Plattform können illegale Verkäufe direkt gemeldet werden. Die strategische Forderung des Verbandes zielt auf eine rechtssichere Regulierung ab. Nehmen wir mal die rund 1,4 Millionen Pouch-Nutzer in Deutschland. Anstatt eines französischen de facto Verbots braucht es hier klare Nikotinobergrenzen und verbindliche Kennzeichnungspflichten.
Ja, weil nur ein regulierter Markt für Sie als seriöse Fachhändler auch ein bewirtschaftbarer Markt ist.
Ganz genau.
Lassen Sie uns an dieser Stelle den Blickwinkel vielleicht noch etwas weiten. Wir haben jetzt über diesen enormen regulatorischen und politischen Druck gesprochen.
Richtig.
Dazu kommt aber noch ein makroökonomisches Umfeld, das, naja, alles andere als rosig ist. Also das IAB-Arbeitsmarktbarometer tritt quasi auf der Stelle. Wir verzeichnen Jobverluste in der Kernindustrie und der DAIK schlägt Alarm und meldet bei den Unternehmensinsolvenzen das höchste Niveau seit 12 Jahren.
Eine sehr angespannte Lage.
Absolut. Die Puffer vieler Betriebe sind komplett weggeschmolzen. Und da muss ich jetzt hier mal einhaken. Wenn die Binnenwirtschaft derart schwächelt, wieso lesen wir in die Tabakzeitung dann von massiven Millioneninvestitionen in den Ausbau von Fachgeschäften?
Das ist ein guter Punkt.
Das widerspricht doch auf den ersten Blick jeder kaufmännischen Vorsicht, oder nicht?
Es widerspricht der kaufmännischen Vorsicht eigentlich nur dann, wenn man davon ausgeht, dass das Geschäftsmodell des Tabakhandels starr bleibt. Wissen Sie, wer heute nur noch Schachteln über den Tresen schiebt, der wird von diesem wirtschaftlichen Druck einfach erdrückt.
Ja, das stimmt.
Wer aber sein Konzept anpasst, findet gerade jetzt enorme Wachstumschancen. Die Unternehmensgruppe Dr. Eckert liefert uns hierfür das perfekte Anschauungsmaterial. Das Unternehmen agiert extrem antizyklisch.
Mitten in der Krise, ja.
Genau. Mitten in dieser Krisenstimmung modernisieren sie ihre wichtigsten Knotenpunkte.
Das betrifft ja zum Beispiel die Barbarino-Filiale im Heidelberger Hauptbahnhof. Die wurde unter der Leitung von Wolfram Suchy komplett neu gebaut. 47 Quadratmeter, eine extrem offene, helle Raumgestaltung.
Und parallel gab es in Dresden-Neustadt unter der Filialleiterin Kerstin Dubrau ein wirklich umfangreiches Rebranding der dortigen Eckert-Filiale auf großzügigen 170 Quadratmetern.
Wahnsinn.
Der Mechanismus dahinter ist wirklich faszinierend. Die bauen nicht einfach nur schönere Regale für Zigaretten. Der Fokus verschiebt sich dort fundamental in Richtung risikoreduzierter Alternativen, Vapes und, das ist ganz wichtig für diese Hochfrequenzstandorte, umfassender Pendlerservices.
Diese architektonische und sortimentstechnische Öffnung signalisiert dem Kunden ja auch ganz klar, Wir sind kein dunkler Kiosk von gestern, wir sind ein moderner Dienstleister.
Exakt. Und diese Verlässlichkeit des stationären Handels, also selbst in Krisenzeiten echte Präsenz zu zeigen, hat einen enormen Wert für die Partner der Branche.
Ah, wie neulich bei Lotto.
Genau, Lotto Baden-Württemberg hat erst kürzlich seine langjährigen Annahmestellenleute auf dem Stuttgarter Fernsehturm geehrt. Solche Partnerschaften dokumentieren einfach, dass der physische Fachhandel als lokaler Ankerpunkt total unverzichtbar ist. Er bringt Frequenz und er schafft Vertrauen.
Wenn wir von Frequenz und Vertrauen sprechen, müssen wir uns eigentlich die unterschiedlichen Enden des Spektrums ansehen. Dr. Eckert bedient an den Bahnhöfen eine hohe Frequenz mit schnellem, modernem Service.
Ja.
Wenn ich mir in unserer Quellenlage aber das Porträt der Rauchkultur Seiler in Bensheim an der Bergstraße anschaue, sehen wir das exakte Gegenteil. Tiefe statt Breite.
Ein tolles Beispiel.
Für mich eine der beeindruckendsten Case Studies. Irene Seiler, heute 88 Jahre alt, und ihr 32-jähriger Enkel Fabian Krömker führen das Geschäft gemeinsam. Aber wie überlebt ein solches traditionelles Premium-Modell, wenn jüngere Kunden laut Marktforschung gar nicht mehr diese riesigen Mengen konsumieren? Die kaufen ja keine 3 Kisten Stammzigarren mehr im Monat.
Ja, die Überlebensstrategie liegt hier in der massiven Aufwertung der Marge durch das reine Erlebnis. Fabian Krömker analysiert diesen Wandel der Kundschaft in dem Artikel wirklich messerscharf. Er sagt, die jüngere Generation konsumiert weniger in der Menge, aber sie genießt bewusster.
Qualität über Quantität quasi.
Genau. Sie sind bereit, für ein exklusives Produkt und die dazugehörige Fachberatung deutlich mehr Geld auf den Tisch zu legen. Die Rauchkultur Seiler hat sich dafür extrem spitz positioniert.
Ja, sie sind einer von landesweit nur 71 ausgewiesenen Habano-Specialists.
Was für das Geschäftsmodell einen gewaltigen Hebel bedeutet. Dieser Status garantiert den Zugriff auf absolut limitierte Ware und einen starken Fokus auf das Kuba-Sortiment.
Sie bieten über Laura Chavin sogar eine eigene Zigarrenmarke namens Grand Dame an. Und sie mischen exklusive Pfeifentabake. Aber wie bringt man den Kunden dazu, wirklich den Weg nach Bensheim auf sich zu nehmen, anstatt diese Produkte einfach online zu suchen?
Durch Formate wie Genuss-Events und die neu eingeführten Walk-in-Tastings am Nachmittag im hauseigenen Raucherkabinett. Lassen Sie uns den geschäftlichen Mechanismus dahinter mal beleuchten.
Gerne.
Ein Tasting ist weit mehr als eine nette Veranstaltung. Es ist ein hochgradig effizienter B2B- und B2C-Funnel. Ein Kunde kommt herein, setzt sich in einen Ledersessel, riecht das Deckblatt, bekommt von einem echten Experten die Fermentierung erklärt.
Es geht um das Erlebnis.
Exakt. Diese haptische, emotionale Erfahrung schafft eine Kundenbindung, die ein anonymer Warenkorb-Button im Internet niemals, also wirklich niemals, simulieren kann. Aus einem einmaligen Probierer wird so ein loyaler Stammkunde.
Ja, die Tatsache, dass Kunden für diesen Service extra aus Berlin oder sogar aus Wien an die Bergstraße reisen, das beweist ja schon, wie krisenresistent echte Beratungskompetenz heute ist.
Das ist sie definitiv.
Sie brauchen als Händler für diese Art der Premium-Beratung allerdings zwingend die passenden Werkzeuge. Also Produkte, die eine Geschichte erzählen, die es wert ist, am Tresen geteilt zu werden.
Richtig.
Ein exzellentes Beispiel dafür ist die neue Zigarre La Capitana Toro von Williger. Die wird gerade im US-Magazin Cigar Aficionado mit 92 Punkten, also dem Prädikat Outstanding, gefeiert. Aber 92 Punkte auf einer Banderole zu haben, ist ja das eine. Wie verwandelt ein Händler diese Bewertung in klingende Münze in seiner eigenen Kasse?
Das gelingt wirklich nur dann, wenn der Hersteller den Vertriebsweg aktiv unterstützt. In dem sehr aufschlussreichen Interview in die Tabakzeitung erläutern Desiree Leers und Felix Wallenhorst von Williger die B2B-Mechanik hinter diesem Produkt.
Die werfen die Zigarre also nicht einfach in den Großhandel?
Genau. Williger wirft die Zigarre nicht einfach unkommentiert auf den Markt. Es gibt einen stark selektiven Vertrieb. Die Zigarre wird in einer sehr auffälligen, türkisfarbenen 20er Holzkiste geliefert, was im Humidor sofort als visueller Anker funktioniert.
Ah, clever.
Der entscheidende Support für den Handel ist jedoch die sogenannte Ambassador-Tour. Der Vertrieb von Williger geht physisch zu den Händlern vor Ort, veranstaltet Events und pusht das Produkt im direkten Kundenkontakt.
Das nimmt dem Händler natürlich das Erklärungsrisiko ab.
Und generiert unmittelbare Abverkäufe.
Eine klassische Win-Win-Situation im Vertrieb. Aber wir dürfen den Blick nicht nur auf Zigarren verengen, wenn wir über margenstarke Beratungsprodukte sprechen. Der große Spezialreport in die Tabakzeitung widmet sich nämlich einem Segment, das oft zu Unrecht als verstaubt gilt, aber massives Potenzial für den Fachhandel birgt. Dem Pfeifentabak.
Oh ja, Pfeifentabak ist für beratungsstarke Händler ein hochprofitables Terrain. Faun liefert hier mit der Serie Auenland eine Blaupause dafür, wie modernes Storytelling wirklich funktioniert.
Ah, Herr der Ringe, oder?
Genau diese Richtung. Der Tabak, eine Mischung aus Virginia, Cavendish und Burley, veredelt mit Orangen- und Pfirsicharomen, ist seit 2013 ein echter Bestseller. Der Erfolg beruht aber nicht nur auf der Rezeptur, sondern auf der Assoziationskette, die das Produkt im Kopf auslöst.
Ja, Storytelling als treibende Kraft für das Merchandising. Wenn Sie einem Neukunden den Auenland-Tabak präsentieren, öffnen Sie im Grunde das Tor zu einer ganzen Fantasiewelt. Der Kunde kauft einen Mini-Urlaub vom Alltag.
Genau so ist es.
Und der betriebswirtschaftliche Hebel für Sie als Händler? Das Cross-Selling. Wer sich von dieser Welt einfangen lässt, kauft nicht nur die Tabakdose, sondern fragt fast zwangsläufig nach den passenden, charakteristischen, langstieligen Pfeifen. Ein Beratungsschritt, zwei Margenbringer. Das ist stationärer Handel par excellence.
Und neben diesem rein visuellen Ansatz gibt es Hersteller, die über eine extreme Sortimentstiefe und Partnerschaftlichkeit punkten. Nehmen wir Pöschel Tabak.
Die kennt man ja eher vom Schnupftabak.
Richtig. Im Kopf vieler Verbraucher ist das primär Schnupftabak. Aber sie agieren als starke Nummer 2 im deutschen Pfeifentabakmarkt. Mit Reihen wie Sunday's Fantasy und insgesamt 19 verschiedenen Pfeifentabaksorten liefern sie dem Handel ein absolutes Komplettpaket.
Und wie unterstützen die den Handel vor Ort?
Der Mechanismus für den Händler ist hier die enge Taktung und die Unterstützung durch den Außendienst von Pöschel. Der sorgt dafür, dass das Regal immer optimal auf die lokale Käuferschaft abgestimmt ist.
Sehr wichtig. Und um das Portfolio für die echten Liebhaber abzurunden, braucht es ja noch die handwerklichen Spezialitäten. Der Sligo Bay von Dan Tobacco ist hier ein gutes Beispiel.
Ein toller Tabak.
Ja, das ist ein Ready-Rub-Tabak in weichen Brauntönen. Lassen Sie uns das kurz für die Kollegen einordnen, die vielleicht sonst eher im Zigarettengeschäft zu Hause sind. Warum ist Ready-Rub so wichtig?
Weil es die Hürde senkt.
Genau, es senkt die Einstiegshürde. Bei einem klassischen Flake-Tabak muss der Raucher die gepressten Scheiben erst aufwendig selbst zerreiben. Ein Ready-Rub-Tabak wurde bereits vorab aufgelockert. Er lässt sich ganz unkompliziert stopfen.
Das nimmt die Frustration.
Exakt. Sie können dieses Produkt also auch einem Pfeifeneinsteiger guten Gewissens verkaufen, ohne dass er zu Hause genervt aufgibt. Und das sichert Ihnen den Folgekauf.
Dazu kommen natürlich auch noch die Hardware-Innovationen, die ja immer auch ein modisches Accessoire sind. Cobb Pipes hat beispielsweise die Pheasant Pipe von Rattrace im Programm.
Die mit dem Fasan.
Genau. Das Design orientiert sich optisch an den Brauntönen des Federkleids eines Fasans aus den schottischen Hochmooren. Das ist dann kein reines Konsumgut mehr, das ist ein echter Gesprächsaufhänger für Ihre Vitrine.
Wahnsinn, ja. Und während wir hier intensiv über die Bewahrung von Traditionen und hochklassigem Genuss sprechen, formieren sich am Rande der Branche völlig neue Märkte, die aktuell rasant professionelle Strukturen aufbauen.
Sie spielen auf Cannabis an.
Ja, richtig. Im Juni findet die Mary Jane Messe in Berlin statt. Und mit erwarteten 70.000 Besuchern ist das ist kein Nischen-Event mehr. Der Cannabis-Markt vollzieht nach den gesetzlichen Lockerungen gerade einen massiven Schritt in Richtung B2B-Professionalisierung. Wir sehen hier den Aufbau ernstzunehmender Handelsstrukturen, Lieferketten und Qualitätsstandards.
Das ist ein exzellenter Beleg für die Agilität dieses gesamten Marktumfeldes. Wissen Sie, wenn wir all diese losen Fäden unserer Analyse nun mal zusammenziehen, wir sehen die Bedrohung durch die Prohibition in Frankreich, wir sehen fast 50% illegale Vapes in Deutschland.
Die makroökonomischen Probleme?
Richtig. Wir sehen das Schwächeln der Arbeitsmarktbarometer des IAB und die Insolvenzen beim DIHK. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, beobachten wir, wie die Unternehmensgruppe Dr. Eckert Millionen in helle Bahnhofsshops investiert. Und wie die Rauchkultur Seiler mit Walk-in-Tastings Kundschaft aus dem Ausland anlockt.
Ja, das führt mich zu einer entscheidenden, vielleicht auch etwas unbequemen Frage an Sie, liebe Händlerinnen und Händler. Erleben wir gerade das unwiderrufliche Ende des reinen Verkäufers? wird der Wandel, den wir hier heute dokumentiert haben, von einer optionalen Luxusstrategie zur zwingenden Voraussetzung für das wirtschaftliche Überleben?
Die Quellenlage legt diesen Schluss sehr nahe. Ja, wer in Zukunft bestehen will, muss aufhören, lediglich den Bedarf an Nikotin zu decken. Sie müssen zu Kuratoren von echten Genussmomenten werden. Und das ist die politische Dimension ihrer Arbeit. Sie müssen sich als unverzichtbares Bollwerk des legalen Marktes positionieren.
Absolut.
Sie sind diejenigen, die den Jugendschutz an der Ladentheke physisch garantieren und den Schwarzmarkt aktiv zurückdrängen. Das ist einfach ihr stärkstes Argument gegenüber der Politik und ihr größter Wettbewerbsvorteil gegenüber dem illegalen Handel.
Eine gewaltige Aufgabe, aber die Beispiele aus der heutigen Analyse beweisen ja, dass die Werkzeuge für diesen Erfolg längst auf dem Tisch liegen. Wir müssen sie nur nutzen. Das war der Tabakflash für heute. Alle Details lesen Sie in der DTZ, die Tabakzeitung, Ausgabe Nummer 23 vom 3. Juni 2026.